Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha am Mikrofon. Ihnen einen schönen guten Morgen. Während Corona-Impfstoffe in der EU immer mehr zur Mangelware werden, immunisiert Großbritannien seine Bevölkerung weiter. Warum das Land beim Thema Impfen besser dasteht, das ist unser erstes Thema. Danach schalten wir in die Niederlande. Dort geht die Aufarbeitung der Krawalle und Ausschreitungen vom Wochenende weiter und wir fassen den aktuellen Stand nach einer weiteren unruhigen Nacht zusammen. Und wir blicken am Ende der Sendung in die Türkei. Dort will Präsident Erdogan ein neues Kapitel mit der EU aufschlagen und die Beziehungen verbessern. Aber damit stößt er im türkischen Parlament auf Widerstand. Die Stimmung zwischen der EU-Kommission und AstraZeneca kann man wohl als angespannt bezeichnen. Denn die Brüsseler Behörde ist sauer auf die Pharmafirma, nachdem die angekündigt hat, weniger Impfstoff liefern zu können. Statt 80 Millionen Dosen soll es bis Ende März nur etwa 30 Millionen geben. Jetzt ringen beide Seiten um Vertragsdetails. Es geht um Ursachenforschung. Und die EU macht weiter Druck, denn sie will, dass die vertraglich zugesicherten und vorfinanzierten Dosen geliefert werden. Ende der Woche soll die Zulassung für den Impfstoff kommen und dann soll es auch direkt losgehen. Währenddessen wird Großbritannien aber von AstraZeneca wohl weiter beliefert. Und auch andere Vakzine bringen die Briten zurzeit relativ schnell unter das Volk, trotz aller Knappheit. Unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer über die Ursachen und Hintergründe des britischen Impferfolgs.
Was unterscheidet die Impfstrategie der Briten von der der Kontinentaleuropäer? Wer das in einem Wort beantworten will, verweist auf den sprichwörtlichen britischen Pragmatismus. Das Königreich hat früh, beherzt und mit vollem Einsatz aufs Impfen gesetzt. Nirgendwo sonst in Europa ist man damit weiter und darauf ist London mächtig stolz. Gesundheitsminister Matt Hancock.
In fact, we've vaccinated more people in just the last 3 days. Than France, for instance, has in the entire history of this disease.
In den letzten 3 Tagen, brüstet sich Hancock, haben wir mehr Menschen geimpft als Frankreich insgesamt seit Beginn der Pandemie. Tatsächlich haben die Briten vieles anders und wenn die Vakzine sich nachhaltig als sicher und ungefährlich erweisen, wohl auch manches besser gemacht als die Europäische Union. Das Königreich hat früher und gemessen an seiner Einwohnerzahl auch viel mehr Impfstoff bestellt, insgesamt 370 Millionen Dosen bei 7 Herstellern. Schon im Sommer wurden Verträge geschlossen. Seit Anfang Dezember wird in Britannien geimpft, zunächst mit den beiden Erstzulassungen von Pfizer-BioNTech und AstraZeneca. London bezahlte dafür einen Preis. Es investierte von Anfang an viel Geld in Entwicklung, Produktion und Beschaffung der Vakzine, 7-mal mehr pro Kopf als die Kontinentaleuropäer, wie Experten jüngst vorrechneten. Die Notfallzulassung, für die sich Großbritannien entschied, gilt im angelsächsischen Wissenschaftsbetrieb als sicher genug. Aber auch sie hatte einen Preis. Downing Street entließ die Hersteller aus der Haftung. Ein Risiko, aber dass das Virus total außer Kontrolle gerät und die Menschen ihm nichts mehr entgegensetzen können, beunruhigt die Regierung offenbar mehr. Die britische Strategie ist klar und bisher ziemlich erfolgreich. Die Lieferengpässe, versprechen die Hersteller, werden keinen Einfluss auf das Königreich haben. Allerdings würden die Briten gern noch mehr Impfstoff kaufen, um noch mehr Menschen noch schneller versorgen zu können.
The rate-limiting factor to this vaccination program remains supply. As we know, supply is tight.
Lieferengpässe, warnt der Gesundheitsminister, beeinträchtigen die Impfrate. Bisher kann die sich allerdings ganz gut sehen lassen. Geimpft wird in Heimen, Krankenhäusern, bei Hausärzten, Apothekern und in großen neuen Impfzentren. Wenn genug Impfstoffe da sind, sollen sie rund um die Uhr, 7 Tage die Woche gespritzt werden. Und zwar in der Reihenfolge klar definierter Gruppen. Zuerst die Ältesten, die Menschen in Pflegeheimen, höchste und hohe Risikopatienten. Auch Keyworker, Arbeitnehmer in Schlüsselfunktionen, Ärzte und Pflegepersonal vor allem, werden gleich zu Beginn immunisiert. Bis Mitte Februar soll das erledigt sein, danach sind alle anderen dran. 2 Millionen Impfungen pro Woche, das ist das Ziel der Regierung. Gestern war man bei 6,6 Millionen insgesamt angelangt, ein Zehntel der Bevölkerung immerhin nach nur 7 Wochen. Drei Viertel der höchsten Altersgruppe haben ihre erste Dosis bereits bekommen. Auf die zweite müssen die meisten Briten allerdings 3 Monate und damit viel länger als die von den Herstellern empfohlenen 3 Wochen warten. Die Regierung will möglichst früh möglichst viele Menschen mit dem Erstschutz versorgen. Sie geht dafür das Risiko ein, dass die 2-Dosen-Präparate weniger gut, am Ende vielleicht gar nicht mehr wirken. Das ist gefährlich. Betty Boothroyd, die legendäre einzige Unterhaussprecherin, die es je gab, schäumte jüngst im Fernsehen vor Wut. Die Brille auf der Nase, das knisternde Papier in der Hand, las die 90-Jährige aus dem Beipackzettel von BioNTech vor.
And I've got their words here. What Pfizer says is this. It says, quote,
da steht, es gibt keine Daten dafür, dass die Wirkung später als 21 Tage nach der ersten Impfung aufrechterhalten wird. Das widerspricht völlig dem, was die Regierung jetzt behauptet.
That flies in the face of what is being said now.
Sie habe in der Pandemie ja schon viele Kehrtwenden des Premiers erlebt, empörte Betty Boothroyd sich. Aber die Verzögerung der 2. Impfdosis schlage dem Fass jetzt den Boden aus. Die britische Ärztevereinigung warnte erst gestern, die Impfung über mehr als 6 Wochen zu strecken, sei viel zu riskant. Die Impfkommission widersprach dem vehement. Die Streckung, sagt sie, schade nicht nur nicht, sie könne die Impfung zumindest mit AstraZeneca sogar effektiver machen. Dabei berufen sich die Experten auf noch nicht veröffentlichte Daten und kündigen an, ihre Veröffentlichung stehe kurz bevor. Noch diese, spätestens nächste Woche sei es soweit.
Großbritannien und die Corona-Impfungen. Über die Hintergründe berichtete Christine Heuer. Geplünderte Geschäfte, brennende Autos, eine Corona-Teststation, die angegriffen wurde. Die Ergebnisse von Protesten und Krawallen, zu denen es am Wochenende in mehreren niederländischen Städten kam. Ursprünglich sollte es auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung gehen und gegen neue nächtliche Ausgangssperren. Aber am Ende werden wohl vor allem die Bilder der Gewalt in Erinnerung bleiben. Eindhovens Bürgermeister Jon Joritsma dazu, in dessen Stadt versucht wurde, eine Notaufnahme zu demolieren.
Ja, das gehört nicht bei Nederland.
Das gehört nicht zu den Niederlanden. Das sind Menschen, die komplett gestört sind. Denen ist alles egal. Sie zeigen der Gesellschaft und der Politik den Mittelfinger.
Am Wochenende waren insgesamt tausende Menschen bei den Protesten und Krawallen dabei. Viele wurden festgenommen und auch gestern Abend gab es neue Ausschreitungen und Plünderungen. Jetzt wird in den Niederlanden intensiv darüber diskutiert, wer da auf die Straße ging und vor allem welche Lehren daraus gezogen werden sollen. Und dazu kann uns jetzt auch Kerstin Schweighöfer mehr sagen, die für uns aus den Niederlanden berichtet. Frau Schweighöfer, schauen wir mal kurz auf den Stand der Dinge heute Morgen. Wie ist denn die Lage nach einer weiteren unruhigen Nacht?
Ja, es war erneut sehr unruhig, der Abend, die Nacht. Es ging ja schon gestern gegen 8 Uhr abends los. In fast 10 Städten zogen Randalierer wieder plündernd und zerstörend durch die Straßen. Sie warfen Schaufensterscheiben ein, räumten ganze Supermärkte und Läden, Warenhäuser aus, zerstörten Bushaltestellen, warfen Steine, Golfbälle, Feuerwerkskörper und suchten die Konfrontation mit der Polizei. Die war zwar dieses Mal drauf eingestellt, die hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, denn in den sozialen Medien hatten die Randalierer sich ja organisiert und auch dazu aufgerufen, wieder Chaos zu stiften und Läden zu plündern. Ich will Angst sehen in den Augen der Politiker, hieß es da. Lass uns den Binnenhof stürmen. Der Binnenhof, das ist das Regierungsviertel in Den Haag. Also da hatten viele Bürgermeister schon im Voraus mit Notverordnungen erlassen, um zu sorgen, dass es wirklich nicht zu Auswüchsen kommt. Aber dennoch hatte die Polizei große Mühe, die Kontrolle zu behalten gestern Abend. Sie musste Wasserwerfer einsetzen. Es kam zu regelrechten Straßenschlachten. Also das war sehr traurig. Und insgesamt wurden 150 Menschen verhaftet, darunter auch viele Minderjährige.
Wer waren denn die Menschen, die da gestern ja wohl nicht mehr protestiert, sondern vor allem randaliert haben? Ist da inzwischen etwas bekannt?
Ja, das wird immer deutlicher. Also fest steht in jedem Fall, dass wirkliche Demonstranten sind die Ausnahme. Der weitaus größte Teil, da geht es um Fußball-Hooligans von mehreren Fußballclubs, die Polizei bekannt sind, um Extremisten, Neonazis, Verschwörungstheoretiker, Randalierer, Unruhestifter, auch um Chaos-Touristen, die aus dem ganzen Land anreisen, sogar aus dem grenznahen Belgien. Von einem giftigen Cocktail ist hier die Rede. Und diese Menschen würden die Situation missbrauchen auf Kosten der echten Demonstranten, weil die Ausgangssperre, das war war für sie bloß der Auslöser, der Funke. Viele dieser Menschen wollten, wie es der Bürgermeister von Eindhoven ja auch formuliert hat, ganz einfach nur Polizisten angreifen, Menschen verletzen, Dinge kaputt machen.
Die Aufarbeitung läuft. Wie sollen denn jetzt solche Ausschreitungen nach einem Wochenende, an dem einiges passiert ist, nach einer Nacht, in der einiges passiert ist, wie sollen denn solche Ausschreitungen jetzt zukünftig verhindert werden?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es den Ruf, die Armee einzusetzen. Die Polizei selbst hat Einschränkung des Demonstrationsverbots gefordert. Aber zu beidem wird es vorläufig nicht kommen. Stattdessen will man es dabei belassen, die Demonstrationen nur noch unter bestimmten Bedingungen stattfinden zu lassen. Also weniger Teilnehmer, nur noch an einem bestimmten Ort, damit sie statisch bleiben, wie es hier heißt, und nur bei Tageslicht. Und ansonsten ja ganz einfach klar machen, dass Gewalt unakzeptabel ist, dass man das als Gesellschaft nicht akzeptiert. Signale setzen, zum Beispiel in Eindhoven, wo ehrenamtliche Helfer gestern das Chaos zusammen aufgeräumt haben. Das gilt als gutes Signal. Es gibt auch in anderen Städten jugendliche Sozialarbeiter in Den Haag oder Breda, die immer zu zweit im Einsatz sind auf den Straßen, um Gleichaltrigen ins Gewissen zu reden. Und dann auch noch, so hilflos es vielleicht auf den ersten Blick klingen mag, Aufrufe von Eltern an ihre Kinder, da nicht mitzumachen. Von Geschwistern oder Freunden untereinander, damit gehst du zu weit, lass das bleiben. Also einfach mehr soziale Kontrolle. Und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, auch rechtspopulistische Politiker wie Geert Wilders oder Thierry Baudet, die werden hier gemahnt und aufgerufen, nicht weiter Öl ins Feuer zu schütten. Beide sind ja vehement gegen die Sperrstunde, das Land werde eingeschlossen, und beide hatten auch zum Widerstand aufgerufen und müssen sich nun vorwerfen zu lassen, mitverantwortlich zu sein für die Unruhen. Die Grünen im Parlament, die haben bereits Vergleiche gezogen mit den Aufrufen in den USA, das Kapitol zu stürmen.
Sie haben es erwähnt, es gibt eine Sperrstunde, genauso wie einen landesweiten Lockdown. Akzeptiert denn die Bevölkerung diese Einschränkungen generell?
Ja, die weitaus meisten schon. Sie murren zwar, es gibt auch viel Kritik hier, ganz klar, aber die meisten sehen ein, dass es nötig ist. Und es reicht auch ein Blick auf die Umfragen der Meinungsforscher. Die Rechtsliberalen des geschäftsführenden Premierminister Mark Rutte, muss man ja sagen, im März in Neuwahlen, die liegen immer noch ganz vorne, trotz dieser Maßnahmen. Also die meisten Bürger sind schockiert und entsetzt über diesen Gewaltausbruch und sagen, das passt auch gar nicht zu uns, das passt nicht zu Holland. Und die Verantwortlichen, das sind wirklich eine kleine und gewaltbereite Minderheit, die hatten den letzten Monaten immer häufiger Grenzen überschritten und Gewalt nicht gescheut. Die Corona-Pandemie wirke dabei wie ein Brandbeschleuniger, heißt es. Und die Zielscheibe dieser gewaltbereiten Minderheit, das waren in der Vergangenheit bereits mehrfach Journalisten, Feuerwehrleute, Ambulanzpersonal, Polizisten und Politiker. Und selbst der nationale Antiterrorbeauftragte der Niederlande, der hat im letzten Jahr in seinem jüngsten Gefahrenbericht bestätigt, dass Corona verschiedene Gruppierungen verbinde, die es schon immer gegeben habe. Menschen, die sich unrechtmäßig und ungerecht behandelt fühlten, mit einer tiefen Abneigung, einem tiefen Misstrauen gegen den Staat und die etablierten Medien, so der Antiterrorbeauftragte. Diese Menschen versuchten, Journalisten die Arbeit unmöglich zu machen. Sie würden Abgeordnete belagern und Polizisten bis zu deren Privatadressen nach Hause verfolgen. Also das sei eindeutig grenzüberschreitendes und damit extremistisches Verhalten. Und genährt wird es Experten zufolge von den sozialen Medien, wo Verschwörungstheorien blühen und viele Menschen eine Parallelwelt finden, in der sie durch Algorithmen in ihren Auffassungen bestärkt werden.
In den Niederlanden kam und kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und Krawallen. Informationen von Kerstin Schweighöfer waren das. Besten Dank. Schon seit einigen Wochen kommen aus der Türkei positive Töne. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan spricht zum Beispiel von Wirtschaftsreformen, um mehr Investitionen anzulocken, und er spricht davon, das Verhältnis mit der EU zu verbessern. Das und ein vorsichtiger Kurs der Deeskalation, vor allem beim Gasstreit im Mittelmeer, all das kommt in Brüssel gut an. Und die EU-Außenminister haben deswegen bei ihrem Treffen gestern erstmal keine neuen Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Aber Erdogan hat im türkischen Parlament mit Widerstand zu kämpfen, denn seine Partei ist dort auf die nationalistische MHP angewiesen, um Mehrheiten zu bekommen, und die MHP ist strikt gegen innenpolitische Reformen und gegen eine EU-Annäherung. All das führt zu Spannungen, und das könnte das Machtgefüge im türkischen Parlament nachhaltig verändern. Aus Istanbul berichtet Susanne Güsten.
Attentat in der Hauptstadt Ankara. Ein Augenzeuge filmte aus dem Fenster, wie fünf bewaffnete Männer über einen Oppositionspolitiker herfielen, als der auf dem Weg zum Mittagsgebet aus seinem Haus trat. Die Angreifer feuerten wild herum und schlugen den Politiker krankenhausreif, bevor sie in einem Auto ohne Kennzeichen davonrasten. Das Opfer, ein Politiker von der konservativen Zukunftspartei, hatte öffentlich die MHP von Devlet Bahçeli kritisiert, die mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verbündet ist und ihm im Parlament die Mehrheit sichert. Die nationalistische MHP dementierte nicht, dass die Angreifer aus ihren Reihen kamen. Der Angriff sollte offenbar eine Warnung an die Opposition sein. Denn in Ankara ist derzeit einiges in Bewegung, wie der Journalist Ruşen Çakır erläutert.
Es gibt in der Opposition offenbar Bemühungen um ein neues Bündnis, um einen Rechtsblock der konservativen Oppositionsparteien. Vor allem die Zukunftspartei ist da sehr engagiert.
Konservative Oppositionsparteien gibt es in der Türkei inzwischen eine ganze Reihe, haben Erdogan und sein Mehrheitsbeschaffer von der MHP doch reihenweise frühere Weggefährten verprellt. Von der AKP abgespalten haben sich der frühere Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu mit seiner Zukunftspartei und der frühere Wirtschaftsminister Ali Babacan mit der DEVA-Partei. Aus der MHP ist die frühere Innenministerin Meral Akşener ausgetreten, um die İYİ-Partei zu führen. Und ein paar kleinere Parteien gibt es noch in diesem Lager. Sie alle hatten nichts zu melden, solange zwischen Bahçeli und Erdogan alles rund lief. Doch nun sehen sie eine Chance. Seit Wochen verkündet Erdogan Reformversprechen, die er nicht einlösen kann, solange er auf die antiliberale und antiwestliche MHP angewiesen ist. In diese Lücke wollen die konservativen Kräfte jetzt stoßen. Ruşen Çakır in seinem Internetsender Mediascope.
In Oppositionskreisen glaubt man, dass Erdogans Bündnis mit der MHP am Ende ist und dass Erdogan mit seinen Reformversprechen um neue Bündnispartner wirbt. Er will sich demnach von Bahçeli befreien. Nur schaffe er es nicht allein, weil er zu stark von Bahçeli abhängig ist. Diese Oppositionskreise wollen Erdogan aus der Sackgasse heraushelfen, damit er wieder auf demokratischen Boden kommt.
Um ein breites Bündnis mit Erdogan und ohne die MHP kreisen diese Überlegungen. Auch Erdogan denke in diese Richtung, glaubt der Politikwissenschaftler Halil Karavelli.
Erdogan will die Nähe zur Europäischen Union, er will die Annäherung an die USA, weil er vom Westen wirtschaftliche Unterstützung braucht. Deshalb versucht er, eine Koalition zu bauen, die nicht von der MHP abhängig ist.
Die Wirtschaftskrise in der Türkei zwingt Erdogan, sich westlichen Bündnispartnern wieder anzunähern. Bahçeli und seine MHP aber lehnen eine Annäherung an den Westen strikt ab. In der Folge hat Erdogan neuerdings tatsächlich begonnen, Vertreter der konservativen Oppositionsparteien zu besuchen, die er jahrelang keines Blickes gewürdigt hatte. Die Saadet-Partei bekam kürzlich einen solchen Besuch. Ihr Vorsitzender Temel Karamollaoğlu nannte jetzt seine Bedingungen.
Wir können ein Bündnis mit der AKP eingehen, wenn sie von ihrer falschen Politik ablässt, aber nicht im Präsidialsystem. Denn dieses System löst keine Probleme, es verursacht sie, weil die Opposition die Regierung nicht kontrollieren kann.
Karamollaoğlu formulierte damit die gemeinsame Bedingung der Opposition an Erdogan, wenn sie ihm aus der Klemme helfen soll. Die Abschaffung des Präsidialsystems, das er vor 4 Jahren durchgeboxt hatte, und die Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie.
Im türkischen Parlament könnte Recep Tayyip Erdogan neue Bündnisse eingehen, um die Annäherung an den Westen zu beschleunigen, Susanne Güsten berichtete. In der Sendung Tag für Tag, die hier gleich nach den Nachrichten kommt, geht es heute um den assistierten Suizid und den Streit darum in der evangelischen Kirche. Damit geht auch Europa heute zu Ende. Ich bin Frederik Rother, sage vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Musik